Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Wenn's brennt, dann wird Kohlenstoff in die Luft freigesetzt. Aber durch die verbrannten Pflanzen bleibt auch einiges auf der Erde zurück in Form von Kohle und Asche. Die zersetzen sich nur langsam in Böden. Aber von diesem Kohlenstoff speichern die Ozeane sehr viel. Ein internationales Forschungsteam berichtet im Fachmagazin Nature Communications, wie wichtig Flüsse bei dem Prozess sind. Die Forschenden haben Beobachtungsdaten weltweit ausgewertet und schätzen, dass pro Jahr mehr als 400 Millionen Tonnen Kohlenstoff über Flüsse in die Ozeane transportiert werden, zum Beispiel durch weggespülte Sedimente. Das ist aber keine schlechte Nachricht, denn im Wasser dauert es etwa 10-mal länger als an Land, bis sich die Stoffe so zersetzen, dass sie am Ende als Treibhausgase in der Atmosphäre landen. Den Forschenden zufolge kann das einige 10.000 Jahre dauern. Hand hoch, wer ein altes Handy zu Hause rumliegen hat. Laut der Deutschen Umwelthilfe gibt es bei uns fast 200 Millionen Althandys und pro Jahr werden etwa 24 Millionen neue Smartphones verkauft. Deshalb ruft die Organisation dazu auf, die alten Geräte zu spenden. Sie können recycelt und wiederverwendet werden, um Ressourcen zu schonen und das Klima zu schützen. Dafür kooperiert die Deutsche Umwelthilfe mit dem Rücknahmesystem Mobilebox. Bei jedem gespendeten Handy wird geprüft, ob es sich noch reparieren und wiederverwenden lässt. Falls noch persönliche Daten drauf sind, werden die vollständig gelöscht. Sind Geräte nicht zur Wiederverwendung geeignet, sollen sie so recycelt werden, dass ihre Rohstoffe zurückgewonnen und Schadstoffe umweltgerecht entsorgt werden. Mit den Erlösen aus der Handysammlung sollen Umweltschutzprojekte in Deutschland unterstützt werden. Abgeben könnt ihr eure alten Handys entweder bei einer Sammelstelle von Mobilebox oder auch per Post an die Deutsche Umwelthilfe. Stadtfüchse jagen weniger und suchen mehr nach Knochen im Müll. Und das kann man ihnen auch schon am Körperbau ansehen. Die Schnauze ist kürzer und breiter geworden, der Schädel kleiner. Es sieht aus, als wäre der Stadtfuchs mehr aufs kräftige Zubeißen ausgelegt, der Landfuchs dagegen mehr auf Schnelligkeit, sagt ein Evolutionsbiologe von der Uni Glasgow in Schottland. Mit seinem Team hat der Fuchs Schädel aus den Sammlungen von Museen untersucht. Dort lagern mehr als 1000 Überreste von Füchsen, die Anfang der 70er in London und rundherum getötet wurden. Bei jedem Schädel wurde genau notiert, wo das Tier erlegt wurde, in der Stadt oder fern von Menschen im Wald. Beim Vergleich der Schädel zeigte sich, dass sich die Schädel der Füchse von Generation zu Generation auseinanderentwickelt hatten, je nachdem, wo sie gelebt haben. In Städten haben sie sich laut der Studie ähnlich an den Menschen angepasst wie die Vorläufer unserer Hunde und Katzen. Wann genau ist ein Mordopfer gestorben? Bei der bisher gängigen Methode wird beim Todesopfer rektal die Temperatur gemessen und dazu werden verschiedene Faktoren zur Abkühlungsrate berücksichtigt, wie Körpergewicht, Bedeckung und Oberflächenkontakt. Aber so kann der Todeszeitpunkt nur grob eingegrenzt werden, oft mit 3 bis 7 Stunden Abweichung. Jetzt hat ein niederländisches Forschungsteam eine neue Methode entwickelt, mit der geht's vielleicht bald exakter. Dafür müssen Ermittelnde beim Opfer mit einem Sensor oder einer Wärmekamera die Temperatur außen messen, an 1 bis 4 Hautstellen und zusätzlich Gewicht, Größe und Umgebungsfaktoren in ihr computergestütztes Modell eingeben. Das Opfer wird dann dreidimensional dargestellt und der Todeszeitpunkt berechnet. Diese neue Methode lag in Tests nur bis zu 45 Minuten daneben. Wenn wir krank werden, dann wird unsere Zellabwehr aktiv. Aber viele Viren haben Strategien entwickelt, diese Abwehr zu umgehen. Zum Beispiel, indem sie in ihrer Erbinformation in der RNA komplizierte Abschnitte bilden wie Knoten oder Schleifen. Das behindert dann unsere Abwehr, die am RNA-Strang entlangläuft. Jetzt haben japanische Forscher untersucht, ob auch SARS-CoV-2 sowas besitzt. Für ihre Studie haben die Forschenden die RNA-Abschnitte von 37 Coronaviren verglichen. Dabei zeigten sich 2 auffällige Abschnitte bei vielen der Coronaviren. Einer dieser Abschnitte ist fast identisch bei SARS und SARS-CoV-2 und besteht aus 3 stabilen Schleifen in der RNA. Diese dreidimensionale Struktur trägt dazu bei, unsere Zellabwehr zu blockieren. Die Forschenden berichten, dass SARS-CoV-2 durch eine Mutation sogar noch eine zusätzliche Schleife hat. Die sähe ähnlich aus wie eine Haarklammer und sei für die Abwehr schwer zu knacken. Das spricht nach Meinung der Forschenden dafür, dass sich SARS-CoV-2 noch effektiver in menschlichen Zellen halten kann. Jeremy, die gefleckte Weinbergschnecke, war eine Laune der Natur. Denn sein Schneckenhaus war nicht rechts gewunden, wie normalerweise, sondern links gewunden, also spiegelverkehrt. Für die Wissenschaft hochinteressant, denn die fragt sich, wie kann sowas passieren? Bei Jeremy zeigte sich, nicht nur sein Schneckenhaus war andersrum, auch seine Fortpflanzungsorgane lagen auf der verkehrten Seite. Deswegen ging Sex mit normalen Weinbergschnecken nicht. Ein Genetiker der Uni Nottingham wollte das Phänomen aber anhand von Nachkommen erforschen. Also startete er 2016 einen Aufruf: Bringt mir spiegelverkehrte Partner für Jeremy. Er bekam mehr als 40 Weinbergschnecken und schließlich auch die gewünschten Nachkommen von Jeremy. Jetzt berichtet das Forschungsteam, die Nachkommen haben alle ein rechtsgewundenes Schneckenhaus, also richtig herum. Das heißt, die andere Variante wird nicht vererbt, sondern ist eine Art Entwicklungsunfall. Jeremy ist übrigens 2017 gestorben. Damals erschienen sogar Nachrufe in den Medien. Auf Wikipedia hat Jeremy die Weinbergschnecke einen eigenen Eintrag in mehreren Sprachen.
Deutschlandfunk Nova.